Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Susanne Lurwig und folgenden Themen. Wie verläuft der Wiederaufbau der Kathedrale von Notre Dame? Wie sah die Kunstwelt nach der Zeit des Impressionismus aus? Und was haben Shakespeares Macbeth und Russlands Präsident Putin gemein? Zunächst fragen wir aber, was machen wir eigentlich mit den stillgelegten Atomkraftwerken? Denn diese empfinden ja viele als riesig, raumgreifend und randständig, aber dennoch bedrohlich und beängstigend. Die Monumentalbauten verwandelten sich im Laufe ihrer mehr als 60-jährigen Geschichte von Zeugen des Fortschritts zu Ungeheuern der atomaren Bedrohung. Heute werden nun im Laufe des Tages, der Nacht, die letzten drei noch verbleibenden in Deutschland abgeschaltet. Und was soll dann mit ihnen passieren? Darüber hat sich der Stadtplaner und Architekturprofessor Stefan Rettig von der Universität Kassel zusammen mit seinen Studierenden Gedanken gemacht. Nachzulesen in einem Buch Nach der Kernkraft, anzusehen in einer gleichnamigen Ausstellung in Berlin. Und ich habe ihn zunächst gefragt, Herr Rettig, kann man Atomkraftwerke tatsächlich umnutzen? Sind die Bauten nicht schlicht verstrahlt?
Ja, das denkt man auf Anhieb, aber wenn man sich mit der Technologie auseinandersetzt, vor allem mit dem Rückbau, dann stellt man fest, dass der Rückbau nach dem umgekehrten Zwiebelprinzip erfolgt. Zunächst werden die Brennstäbe ausgebaut, dann wird der Reaktordruckbehälter ebenfalls zerlegt und in Kastoren gelagert und dann hat man eigentlich ein konventionelles Bauwerk. Und dort werden dann eigentlich nur partiell noch verstrahlte Gebäudeteile abgebrochen oder mit dem Presslufthammer herausgenommen. Und dann ist eigentlich der Fall da, dass man ein konventionelles Bauwerk hat, das dann irgendwie konventionell abgetragen werden wird. Und die Teile sollen dann auch auf ganz gewöhnlichen Deponien gelagert werden.
Sie haben jetzt ganz zahlreiche Ideen entwickelt, was man mit den Bauten machen könnte, beispielsweise Museum, Industriepark, Speicherort für regenerative Energien. Was davon ist wirklich realistisch?
Ich glaube, weil die Vorstellung noch gar nicht so weit ist, dass man überhaupt solche Kraftwerke umnutzen kann, muss man zunächst mal Bilder entwickeln. Aber ich denke, tatsächlich alle Vorschläge, die entwickelt wurden, sind durchaus realistisch. Nehmen wir beispielsweise mal die Tate Modern in London. Das ist ein Kohlekraftwerk gewesen und eigentlich nichts anderes ist ein Kernkraftwerk. Da gibt es auch eine Turbinenhalle in einem Kernkraftwerk. Es gibt verschiedene andere Gebäudeteile, die fast ähnlich sind. Der einzige Unterschied ist eben das Gebäude des Reaktors.
Und der andere wesentliche Unterschied, die Tate Modern, die steht in London. Da fährt man gerne hin. Atomkraftwerke, die sind häufig doch in der Nähe kleinerer Ortschaften am Fluss gelegen. Wie will man da die Menschen motivieren, dahin zu reisen?
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Aber ich denke, hier muss man mal in Betracht ziehen, dass es wirklich irgendwie extrem idyllische Landschaften sind, in diese Kraftwerke reingebaut sind. Weil sie sind also zwar in der Nähe von Agglomerationen, also von Städten, aber doch eben aus Sicherheitsgründen ein großes Stück weg. Sie liegen also tatsächlich irgendwie sehr naturnah und sehr idyllisch und direkt am Fluss. Brockdorf beispielsweise hat einen der wenigen Sandstrände an der Elbe. Das war der eine Punkt. Oder mit was man auch vergleichen könnte, ist vielleicht die Raketenstation in Hombroich. Also auch ein sogenanntes unbequemes Denkmal, also militärische Nutzung vormals und heute ein stark besuchter Kunst- und Kulturort.
Dennoch ist es so, Menschen fürchten Atomkraftwerke, auch gerade in Deutschland, die German Angst vor dem Atomkraftwerk. Das Image ist eben nicht das allerbeste. Wie kriegt man das aus den Köpfen raus?
Das ist tatsächlich irgendwie eine Frage, auf die ich auch keine Antwort habe. Aber wir haben einen Fotografen, Nils Stoja, durch die Republik geschickt, der von allen Kernkraftwerken Aufnahmen gemacht hat. Und da merkt man zumindest, dass die lokale und regionale Bevölkerung überhaupt keine Berührungsängste hat. Da ist ein Tennisplatz neben dem Atomkraftwerk, da gibt es einen Campingplatz, ganz idyllisch. Also ich denke, das ist eine Sache der Aufklärung, die stattfinden muss und irgendwie auch natürlich irgendwie der Aneignung.
Hatten eigentlich die Gebäude auch immer einen schlechten Ruf unter Architekten oder gibt es durchaus namhafte, die Interesse hatten, Atomkraftwerke zu bauen?
Ja, ganz am Anfang, es gibt ein Kraftwerk von Philip Johnson, der sehr bekannter moderner und später auch postmoderner Architekt war, der sich ein Kraftwerk entwickelt und gebaut hat. Aber als dann die ersten Havarien losgingen mit Harrisburg 1979, da hatten natürlich die Finger davon gelassen. Also das sind eigentlich schon eher Ingenieursbauwerke, aber das tut dem überhaupt keinen Abbruch. Ich nehme immer auch als Beispiel die Kohle- und Zechenanlagen im Ruhrgebiet, von denen man auch sehr, sehr lange nicht wusste, was man damit machen sollte und eben nicht als Denkmale wahrgenommen hat. Man denke nur an die Fotodokumentation von Bechers. Ja, die haben Ende der 50er begonnen, die Ikonografie der Zechenanlagen zu dokumentieren. Und die Zeche Zollverein ist erst 2001 Kulturerbe geworden.
Dennoch sind das alles Bauten, die sind zu einer Zeit entstanden vor einem Jahrhundert, also in den 20er Jahren teilweise, als Industriebauten vielleicht auch noch einen anderen Stellenwert hatten, auch bauhistorisch. Da hat man sich ganz anders für interessiert als heute, so mein Eindruck.
Nee, eben gar nicht.
Naja, aber als sie entstanden sind, da hat man auf Architektur für Industriebauten doch noch einen sehr viel größeren Wert gelegt als heute teilweise, oder nicht?
Ja, also das würde ich jetzt, also die Zeche Zollverein ist mit Sicherheit da ein besonderes Bauwerk, das würde ich jetzt gar nicht bestreiten, aber Industriebauten waren immer Zweckbauten.
Blicken wir nochmal auf die Atomkraftwerke. Es gibt ja schon Teile, die unter Denkmalschutz stehen, also das Atomei in Garching, das glaube ich viele Architekturliebhaberinnen kennen, das ist schon denkmalgeschützt. Welche dieser Bauten sollten denn in Ihren Augen noch unter Denkmalschutz gestellt werden?
Also man muss zunächst mal, glaube ich, nach den Bautechnologien differenzieren. Also wir haben die Siedewasserreaktoren, die sehen eigentlich aus wie ein herkömmliches Wärmekraftwerk. Also könnte man jetzt eigentlich kaum unterscheiden, ob da jetzt irgendwie Braunkohle verstromt wird oder Kernenergie. Und die Druckwasserreaktoren, das sind die Bauwerke mit diesen konenhaften Kuppeln, ja, die dann auch von der Anti-Atomkraft-Bewegung eigentlich auch ja genutzt wurden, um dagegen zu demonstrieren. Man sollte schon von diesen Bauwerken eins oder zwei irgendwie mindestens erhalten aus meiner Sicht. Und es bietet sich Brockdorf in besonderer Weise irgendwie an, also durch die Lage direkt an der Elbe, aber auch durch die Protestgeschichte, die damit verbunden ist. Also in Brockdorf hat 1981 die größte Demonstration der Nachkriegszeit stattgefunden und die wurde verboten. Und 1985 hat nach einem Gerichtsbeschluss dann das Bundesverfassungsgericht, also nach mehreren Instanzen, den sogenannten Brockdorf-Beschluss erlassen. Und das Parlament musste in dem Zuge dann das Versammlungsrecht reformieren.
Das heißt, das wäre im Grunde genommen dann ein idealer Ort für Architekturgeschichte und aber auch um die politische Zeitgeschichte zu dokumentieren.
Genau, die politische Dimension eben auch zu berücksichtigen. Und auch nochmal, was sich in Brockdorf auch ganz gut ablesen lässt, der Protest ist irgendwie auch tatsächlich baulich manifest. Man hat dann während der Bauphase zwei Wassergräben um das Kraftwerk herumgezogen, die technologisch gar nicht notwendig sind. Also wie zum Schutz einer mittelalterlichen Festungsanlage, um sozusagen die Angreifer abzuhalten. Also man kann dort irgendwie sehr, sehr viel erklären. Gleichzeitig kann man irgendwie auch touristisch außenrum noch was machen. Wie gesagt, der Sandstrand ist da. In Brockdorf gibt es auch andere Freizeiteinrichtungen, die in der Betriebszeit irgendwie entstanden sind, beispielsweise eine Eissportlaufhalle. Also das heißt, da bieten sich sehr viele Parameter irgendwie an, die da zur Deckung kommen.
Herr Rettig, Sie haben Ihre Ideen über mehrere Jahre entwickelt. Es ist eben zusammengefasst in einem Buch, in der Ausstellung zu sehen. Ist eigentlich schon mal jemand aus der Politik auf Sie zugekommen? Ich weiß nicht, also Museum, da wäre jetzt die Kulturstaatsministerin für zuständig, aber vielleicht auch andere interessierte Politikerinnen, Politiker, jetzt wo die Atomkraftwerke ja abgeschaltet werden, müssten doch ihre Ideen noch sehr viel spannender sein.
Ja, denkt man, aber ich glaube, das Thema ist noch zu frisch. Ich glaube, dass die Politik noch irgendwie damit beschäftigt ist, mit ihren Gefechten, ob die Atomkraft im Streckbetrieb oder als Brückentechnologie doch nochmal eingesetzt werden soll oder nicht. Das heißt, da muss wahrscheinlich von Seiten der Architektur, der Stadtplanung, der Denkmalpflege noch einiges bewegt werden, um dann auch in der Politik ins Gespräch zu kommen. Also ist noch nicht passiert, aber ich denke, man muss diese ganzen vielfältigen Geschichten, die auch hinter den verschiedenen Standorten stecken, nochmal plastischer machen. Ein Beispiel ist Krümme. Das war vormals ein Standort von einer Sprengstofffabrik von Alfred Nobel. Er hat dort Dynamit erfunden und hat es patentieren lassen. Da bieten sich ganz andere Anknüpfungspunkte an. Beispielsweise haben Studierende von uns vorgeschlagen, dort einen Friedenscampus einzurichten, also Friedensinstitut, was heute aktueller ist denn je.
Der Architekturprofessor Stadtplaner Stefan Rettig zur Idee, Atomkraftwerke beispielsweise in Architekturdenkmäler zu verwandeln. Das Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine, das spielt ja im aktuellen Krieg auch immer wieder eine bedrohliche Rolle. Russlands Präsident Putin, der lässt keinen Zweifel daran, dass er um die Gefahren des Bauwerks weiß. Putin, so scheint es, ist aber gerade ohnehin allgegenwärtig. Auch auf den hiesigen Bühnen. Aktuell in Frankfurt am Main. Am Abend wurde Shakespeares Macbeth dort aufgeführt. Ein Tyrann, wie es ihn schon viele gab, auch schon lange vor Putins Zeit. Aber der russische Regisseur Timofey Kuljabin hat auf den Stoff des machthungrigen Despoten einen sehr politischen, heutigen Zugriff gewagt. Ob das funktioniert, weiß unser Kritiker Christian Gampert.
Macbeth ist das Drama des schlechten Gewissens. Hexen flüstern der Hauptfigur Ungeheuerliches ein, eine erotisch aufgeladene Ehefrau treibt den halbherzigen Macbeth zum Königsmord. Immer neue Morde werden notwendig, bis der Täter von ständiger Schlaflosigkeit heimgesucht wird und die Gattin dem Wahnsinn verfällt. Am Ende drängt die Angst in Form eines Waldes an Macbeth heran. Das ist das Stück. Bei Timofey Kuljabin sind die Hexen gestrichen und die verführerische Lady Macbeth ist ein armes Hascherl. Wälder und Wahnsinn gibt es schon gar nicht, nur seltsame Familienaufstellungen und einen krankhaften Ehrgeiz, als wäre Macbeth in Wahrheit Richard III., Richard der Hässliche. Ist er aber nicht. Moritz Kienemann spielt die Figur anfangs als verschreckten kleinen Mann, der sich in den staatlichen Inszenierungen ein Plätzchen hinterm Mikrofon sichern will. Im Lauf des Abends baut er die Figur zu einem körperbetonten, gehässigen Möchtegern-Kinski aus, ein klassischer Aufsteiger im Politikbetrieb. Aber warum er zum Mörder wird, das bleibt flach und banal.
Wer mich von euch kennt, der weiß doch, mein Wohlsein gilt euch an. Auch Benko, unseres Freundes, den wir ja so sehr vermissen. Oh, wer er doch hier.
Wir danken Pflicht ergeben.
Der Regisseur Timofey Kuljabin hat alles Irrationale aus dem Stück entfernt. Nicht böse Mächte, Hexen, die fordernde Gattin und böse Fantasien stacheln hier Macbeth an und stürzen ihn in Nöte. Dieser Macbeth hat gar kein Gewissen, er besteht nur aus Verachtung. Er ist ein Funktionär. Spätestens als die Untergebenen an einem sehr, sehr langen Putin-Tisch Platz nehmen müssen, wird klar, dass er wahrscheinlich beim KGB gelernt hat und dass er einen Krieg führt, nicht gegen sich selbst, wie Macbeth, sondern gegen das eigene Volk und nach außen nicht gegen die Engländer, sondern wahrscheinlich gegen die Ukraine. Es ist verständlich, dass ein russischer Regisseur sich in diesen Tagen politisch einmischen will. Aber man sollte ganz nebenbei auch mal auf Shakespeare hören. Alles bleibt äußerlich bei Kuljabin. Schon am Anfang macht man sich an Leichensäcken zu schaffen. Dann plärren irgendwelche Kinder das, was eigentlich die Hexen zu sagen hätten. Macbeth ein Kinderstück? Macduff, Banquo und Macbeth sind bei Kuljabin nicht Militärführer, sondern Brüder, die mit der Familie picknicken gehen. Aus der Tragödie ist eine Familienserie geworden. König Duncan ist ein tattriger Rentner mit Gehstock und Schlabberpulli. Und man fragt sich, warum er ermordet werden muss. Könnte er nicht einfach in eine noble Altersresidenz ziehen? Gleichzeitig ist die Inszenierung schwer politisch. Alles findet in einem faschistoiden Fabrikambiente statt. Für jeden Mord geht hinten ein Fabriktor auf, während man vorne »I did it my way« singt und auf Staatsempfang macht.
And more, much more than this, I did it my way.
Die konspirativen Gespräche zwischen Macbeth und seiner Lady werden übrigens unter einer Dusche geführt. Angeblich ist das Wasserrauschen eine Art Schutz vor dem Abhören. Aber natürlich will man dort nicht nur Blut abwaschen, sondern auch die KZ-Duschen in Erinnerung rufen. Das ist alles sehr hoch gegriffen. Putin hat kein Macbeth-Format und Moritz Kienemann, der ein sehr guter Schauspieler sein könnte, versteigt sich am Ende zu pathetischen Schreiorgien. Seine Konkurrenten sind gesichtslose Mitläufer und wer stirbt, zieht sich einfach einen nummerierten Leichensack an. So steht die ganze tote Familie am Ende da wie eine Mahnwache gegen den Krieg samstags in der Fußgängerzone. Das ist gut gemacht. Meint, aber die Halluzinationen von Macbeth und seiner Frau hätten uns mehr interessiert.
Christian Gampert über Timofey Kuljabins Macbeth-Inszenierung in Frankfurt am Main. Und wir wechseln die Stadt von Frankfurt nach London. Dort sind gerade Paul Cézannes große badende Rodin-Skulptur von Balzac, Gauguins Nacht der Predigt zu sehen, neben zahlreichen anderen Werken großer Meister. Die Ausstellung in der National Gallery trägt den vollmundigen Titel »After Impressionism – Inventing Modern Art«. Also nach dem Impressionismus die Erfindung der modernen Kunst. Arbeiten von 1886 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914. Das Zentrum der Kunst war damals Paris. Aber die Ausstellung blickt auch auf andere europäische Metropolen. Barcelona, Brüssel, Berlin. Mein Kollege Stefan Koldorf hat die Ausstellung schon gesehen und von ihm wollte ich zunächst wissen, wie schwierig ist es, jene Jahre kunsthistorisch zu erfassen? Denn nach dem Impressionismus explodierten ja die Stile, zahlreiche Kunstrichtungen entstanden, Expressionismus, abstrakte Malerei, Kubismus. Wie gelingt es der Schau, das in Szene zu setzen?
Das ist gar nicht so einfach, weil sich die KuratorInnen in London ja vorgenommen haben, nicht nur einen Weg nachzuvollziehen, sondern mindestens drei. Also wenn man mal von den drei Großen des Impressionismus bzw. Postimpressionismus ausgeht, gerade ja schon genannt worden, Gauguin, Cézanne und Van Gogh, dann hat deren Kunst ja nicht in eine Richtung geführt. Also man könnte jetzt sagen, bei Gauguin ging es um das Geistige, um das, was man nicht sieht, sondern fühlt und spürt. Bei Cézanne um die Frage, wie man eine zweidimensionale Leinwand, wie man da dreidimensionale Dinge überhaupt drauf abbilden kann. Das hat er mit so prismatischen Figuren und Strukturen versucht. Und bei Van Gogh war es ja nun wirklich, der hat gemalt, was er gesehen hat, aber auf seine ganz eigene Weise mit viel Emotion, auch mit viel Nachdenken. Und dann führte natürlich das eine zu einer Kunst, beispielsweise die von Gauguin, wie die von Edvard Munch. Das andere, dieses Zerfasern, dieses Zersplittern von Cézanne, da kann man Wege zeigen, die zu Mondrian, aber auch zum Kubismus von Pablo Picasso führten. Und bei Van Gogh ist es natürlich der Expressionismus. Erst die Fauves in Frankreich und dann die Expressionisten in Deutschland.
Und das heißt, ist das dann auch so gruppiert? Das heißt, ich sehe dann immer den Lehrer und den Schüler? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ein klein bisschen so ist es. Nicht ganz so, nicht ganz so didaktisch, sondern es fängt tatsächlich mit einer Hommage an diese großen drei an. Es kommt später dann auch noch Matisse mit dazu. Und dann zerfasert es so ein bisschen in Kabinette. Also es gibt nicht einen chronologischen Gang durch diese Ausstellung, eben wegen dieser mindestens drei Wege, die aufgezeichnet werden sollen, sondern auf der rechten Seite geht es so ein bisschen in Richtung Symbolismus, auf der linken Seite geht es ein bisschen in Richtung Expressionismus. Man kann sich seinen Weg selbst suchen. Es werden dann, Sie haben gerade angesprochen, etwas abwegige Städte, die man mit der Moderne nicht sofort in Verbindung bringen würde, wie Wien oder wie auch Berlin. Da gibt es dann so Seitenkabinette, in denen dann auch eine Paula Modersohn-Becker beispielsweise ihren kleinen Platz hat. Also man kann sich im Grunde genommen seine Moderne selbst zusammensuchen. Aber da ja immer wieder behauptet wird, es ging alles vom Impressionismus aus, das waren die Ersten, die sich getraut haben, sich von den Vorgaben der Akademien und der Salons zu lösen, keine Formate mehr zu akzeptieren, rauszugehen, wird es hier wirklich gezeigt, was für eine unglaubliche Kraft dieser Impressionismus hatte.
Ja, es ist ja auch die Zeit, in der mit Konventionen gebrochen wird, eben auch genau. In der Kunst. Und ist die Ausstellungsarchitektur auch ein wenig unkonventionell, wenn ich das jetzt richtig verstehe?
Es sind natürlich die klassischen altehrwürdigen hohen Räume der National Gallery am Trafalgar Square in London. Und da kann man nicht viel zaubern, was Ausstellungsarchitektur angeht. Aber es ist schon ganz gut gelungen, klarzumachen, nach diesem zentralen Anfang, die größte Fassung der Badenden von Cézanne, die er überhaupt jemals gemalt hat, erschlägt einen fast. Also danach geht es dann schon sehr demokratisch weiter. Wie gesagt, mit dem Angebot, schauen Sie mal, ob Sie da lang möchten. Es ist aber auch nicht so riesig groß, dass man es nicht alles auf einmal schaffen würde. Also eigentlich schon klug gemacht.
Und Sie haben gerade gesagt, Paula Modersohn-Becker ist zu sehen. Das ist aber, glaube ich, eine der wenigen Frauen, die gezeigt wird. Ansonsten sind es wieder die alten großen Meister. Ist das ein Vorwurf, den man der Ausstellung machen kann?
Das ist der eine Vorwurf, den man machen kann. Und der andere, natürlich ist es wieder der eurozentristische Blick auf die Kunstwelt, wie wir ihn über Jahrzehnte und Jahrhunderte gepflegt haben. Dass es gleichzeitig auch Kunstbewegungen in Afrika gab, bei den Indigenen in Australien oder in den Vereinigten Staaten, das findet hier nicht statt. Es ist eine rein auf Europa, auf die europäischen Metropolen konzentrierte Ausstellung. Aber leider ganz, ganz tolle Kunstwerke und leider auch viele aus Privatbesitz, die man vorher noch nie gesehen hat und lange nicht mehr sehen wird.
Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall der Weg nach London und die Moderne ist immer noch modern und gar nicht angeschimmelt. Alt.
Ich habe es sehr genossen, auch um wieder mal zu begreifen, wo das, was wir heute sehen, eigentlich herkommt.
Stefan Koldorf über die Ausstellung After Impressionism, die derzeit in der Londoner National Gallery zu sehen ist. Atomkraftwerke waren ja einst die Kathedralen des Fortschrittglaubens, wie wir zu Beginn der Sendung gehört haben. Auf den ersten Blick haben diese Bauwerke aber wenig mit dem gotischen Gotteshaus Notre-Dame gemein. Doch der heutige Tag, der 15. April, verbindet die ungleichen Gebäude. Die Atomkraftwerke werden abgeschaltet und heute vor 4 Jahren, da brannte die Kirche in Paris fast bis auf die Grundfesten nieder. Seitdem wird am Wiederaufbau gearbeitet und auch aus Deutschland kommt Hilfe. Koordiniert von der ehemaligen Kölner Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner. Gerade hat sie 4 Fenster auf den Weg nach Paris geschickt. Und ich habe sie gefragt, ob der Wiederaufbau in ihren Augen nach Plan läuft.
Ja, das läuft erstaunlich gut. Ich meine, die arbeiten mit bis zu 1000 Leuten. Das ist ein gewaltiges Unternehmen. Da ja Geld auch offenbar keine Rolle spielt, das gab ja von Anfang an große Stiftungen, aber organisatorisch ist es sehr bewundernswert, was da geschieht.
Diese Fenster, das sind ja keine kleinen Oberlichter, sondern das sind ja gewaltige Konstrukte. Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Menschen haben daran wie lange gearbeitet, um sie zu restaurieren?
Also die Fenster waren genau 1 Jahr in Köln. Und es haben sozusagen eine hauptamtliche Restauratorin, die wir extra dafür angestellt haben. Aber weil die Zeit dann knapp war, sie kam später, als wir erwartet haben, haben wir noch mit Kollegen gearbeitet, die wir lange kennen. Also insgesamt 5 oder 6 Leute haben daran gearbeitet.
Jetzt ist es ja so, die Fenster sind das eine, aber es heißt auch, der Vierungsturm, der könne bald wieder aufgebaut werden. Im Moment wird er, glaube ich, erstmal auf dem Boden zusammengebaut, um dann letztendlich an seine Position zurechtgerückt wieder auf die alte Stelle gesetzt zu werden. Da hat man sich ja entschieden, den genauso wieder aufzubauen wie vor dem Brand. Also man hat sich dagegen entschieden, neue Materialien zu wählen und etwas anders zu machen. Wäre da eine Modernisierung nicht sinnvoller gewesen?
Ich glaube nicht. Ich war von Anfang an dafür, dass man es so aufbaut, wie es war. Das hatte aber auch tatsächlich rein pragmatische Gründe. Man hatte das Modell vorher und wenn man es genauso aufbaute mit den gleichen Materialien, wusste man, dass es hält und welche Dimensionen hätte man eine neue Konstruktion und neues Material gewählt. Das hätte natürlich erstmal geplant, geprüft, gerechnet werden müssen. Dann wären wir in der Zeit nicht hingekommen.
So ein bisschen entsteht ja im Moment der Eindruck, bei allem, was restauriert wird, da greift man immer auf das Bewährte zurück. Also hat man so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage oder ein bisschen Misstrauen in den eigenen Fortschritt?
Nein, das eigentlich nicht. Und gerade in der Architektur wird ja oft Modernes mit Altem kombiniert. Aber das war eine Zeit lang ja ein Muss, dass man nichts rekonstruiert. Das ging gar nicht. Und dann hat man festgestellt, dass der Zusammenprall doch manchmal sehr fremd ist und dem Objekt nicht gut tut. Und deshalb ist es heute wieder mehr erlaubt zu rekonstruieren, also das Alte wiederherzustellen. Und außerdem war es ja ein direkter Schaden. Also man wird wahrscheinlich nicht rekonstruieren, was vor 20 Jahren oder im Zweiten Weltkrieg kaputt gegangen ist. Aber da war es ja einfach ein Brandschaden und den hebt man jetzt so, wie es war. Und ich glaube, die Pariser und die Franzosen sind sehr glücklich darum.
Gestern war ja auch Präsident Macron auf der Baustelle. Heute vor 4 Jahren ist eben dieser Brand entstanden. Wie wichtig ist in Ihren Augen diese Kathedrale als Bühne für die Politik?
Das ist in Frankreich anders, obwohl Notre-Dame ja nie Krönungskirche war. Das war ja immer Reims. Aber sie war natürlich der Schauplatz ja, für Napoleon und für die Begegnung auch nach dem Krieg. Und man merkt das auch an der ganz erschreckten Reaktion nach dem Brand, wie wichtig solche Kirchen eigentlich auch den Leuten sind, die nicht mehr jeden Sonntag hingehen.
Wie häufig stehen Sie eigentlich im Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort in Paris? Gibt es da einen regelmäßigen Austausch immer noch?
Jetzt, also ich nicht mehr. Ich habe ja das Ganze organisiert und jetzt sind die Ausführenden am Werk. Im Moment sind 2 Mitarbeiter der Kölner Dombauhütte vor Ort. und bauen, wie gesagt, 3 der Fenster ein. Im Juli werde ich dann nochmal hinkommen zur Endabnahme. Aber ich habe meine wesentliche Aufgabe fand ja im Vorfeld statt. Wie hilft Deutschland? Wir wollten auf gar keinen Fall nur Geld überweisen, sondern wir wollten auch für die deutschen Spender was Sichtbares machen und sagen, da hat Deutschland einen Beitrag geleistet. Und das war ein bisschen ein dickes Brett, das ich da zu bohren hatte, weil ja auch in Frankreich, die mussten ja erst das Ganze aufbauen, durchdenken, die Organisation schaffen. Aber Glasfenster können dann auch überall restauriert werden. Und deshalb kam ich auf die Idee, Deutschland hilft bei der Glasfensterrestaurierung. Da haben wir auch eine gute und erfahrene Kompetenz, auch international. Und insofern war das dann doch eine gute Lösung.
Frau Schock-Werner, heißt das, das war's jetzt mit der Hilfe? Also ohne jetzt diese Hilfe schmälern zu wollen, aber ich könnte mir vorstellen, 4 Fenster, das ist ja wahrscheinlich ein Tropfen auf den heißen Stein bei dieser gewaltigen Aufgabe, oder?
Ja gut, das sind 26 Fenster, die da restauriert werden müssen von dieser Art. Ja, natürlich ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist auch gar nicht wenig. Also das sind ja viele 100.000 Euro, die da uns das auch gekostet hat und die wir als Geschenk gegeben haben. Und der neue französische Botschafter in Deutschland hat sich auch sehr beglückt darüber gezeigt.
Wie optimistisch sind Sie, dass nächstes Jahr Notre Dame wieder eröffnet werden kann? Das ist ja bislang immer der Plan gewesen zu den Olympischen Spielen. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit schon ein bisschen nach hinten gerückt.
Ja, oder? Ja, das mit den Olympischen Spielen hat man offenbar aufgegeben. Jetzt ist der 8. Dezember. Das heißt, es ist fast der letztmögliche Tag, den man in diesem Jahr noch überhaupt erreichen kann. Also die Kollegen vor Ort machen eine sehr gute Arbeit. Und fertig ist ja auch ein relativer Begriff. Das heißt, man wird im Dezember 24 der Gottesdienst feiern können. Aber schon jetzt wird gesagt, dass man auch Arbeiten noch nachher zu erledigen hat.
Die ehemalige Kölner Dombaumeisterin Barbara Schorge-Werner über den Wiederaufbau von Notre Dame. In den Kulturmeldungen mit Lena Fuhrmann geht es zunächst um einen in Europa fast schon vergessenen Krieg.
Bis November 2022 tobt in Äthiopien einer der brutalsten und tödlichsten Konflikte weltweit. Rund 500.000 Menschen sollen während des 2 Jahre andauernden Bürgerkrieges umgekommen sein, so die UN. Der Schriftsteller und Orientalist Navid Kermani hat nun die betroffenen Regionen Tigray und Amhara bereist. Im Deutschlandfunk sprach er heute über das Elend und die massiven Menschenrechtsverletzungen vor Ort. Kermani mahnt, den Krieg in Äthiopien nicht zu vergessen.
Dieses Land, das größte in Ostafrika ist, hat eine enorme Bedeutung für den Kontinent, damit auch für die ganze Welt. Und ich glaube, dass wir diesem Kontinent, in dem sich eine Reihe, oder diesem Teil der Welt, Ostafrika, in dem sich eine Reihe von auch globalen Problemen verdichten, viel zu wenig Aufmerksamkeit widmen. Und das wird sich rechnen, weil diese Probleme auch uns wieder erreichen werden. Also diese Ignoranz ist auch unser eigenes Problem. Wir sollten da nicht nur aus Mitgefühl mit den Äthiopien hinschauen, sondern auch, weil das, was da passiert, uns unmittelbar betrifft oder betreffen wird.
Sagte der Schriftsteller Navid Kermani heute im Deutschlandfunk. In diesem Jahr wird zum ersten Mal der Shakespeare-Preis der Deutschen Shakespeare-Stiftung vergeben. Sie gehört zur 1864 in Weimar gegründeten Shakespeare-Gesellschaft, eine der ältesten noch arbeitenden literarischen Gesellschaften Europas. Der neue Preis soll an Persönlichkeiten gehen, die sich um das Werk des Dramatikers und dessen Verbreitung verdient gemacht haben. Am 23. April wird dafür die österreichische Schauspielerin und Sängerin Birgit Minichmayr im Rahmen der Weimarer Shakespeare-Tage ausgezeichnet. Sie hat heute Abend aber erstmal nicht mit Shakespeare, sondern Paul von Schöntans, der Raub der Sabinerin, am Wiener Burgtheater Premiere. Dazu ziehen wir morgen in Kultur heute Bilanz. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn, schrieb einst Heinrich Heine. Und auch heute ist die Sage um die schöne Lorelei längst nicht vergessen. Doch statt arme Schiffer mit lasziven Haarekämmen gegen die Felsen zu locken, zieht sie mittlerweile, zum Glück, nur noch zahlreiche Touristen aus aller Welt ins Mittelrheintal. Die begegnen ihr ab heute wieder in Gestalt einer neuen, 220 Meter großen Skulptur hoch oben auf dem Felsplateau. Gestaltet wurde diese von der Berliner Künstlerin Valerie Otte ganz in Bronze. Das scheint den Bürgerinnen und Bürgern der Verbandsgemeinde zu gefallen. Die wählten die Skulptur nämlich mit deutlicher Mehrheit in einer Abstimmung im vergangenen Jahr.
Die Kulturmeldung mit Lena Fuhrmann. Vielen Dank. Nach den Nachrichten geht es weiter in den Informationen am Abend. Und auch dort ist nochmal das Abschalten der Atomkraftwerke ein Thema. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Und ich sage danke fürs Zuhören.